Das kleine Fernsehballett wird Ihnen präsentiert von den Fernsehballett Ultras, weil deren Mitgliedschaften machen überhaupt erst möglich, dass es uns immer noch gibt. Ultras sind also richtige Helden und richtige Helden bekommen natürlich extra Content und Mitbestimmungsrecht am Podcast und dann noch die ganze Folge als Video, denn sie retten den Podcast. Also sagen jetzt bitte alle, yay Ultras!
Yay Ultras!
So, und jetzt geht's weiter mit einer ziemlich sicher sehr guten neuen Folge.
Du schon wieder?
Ja, hast du auch das Gefühl, dass wir uns erst vorgestern gesehen haben?
Ja, es kommt mir wirklich vor, als wäre es keine Woche gewesen.
Ja, ist eine Menge los, aber Insider-Leute wissen ja, dass wir gerade am Stück voraufzeichnen, damit du nach Namibia, durch Namibia ja. flanieren kannst. Erzählst du vielleicht später im Darkroom noch kurz, warum eigentlich und wohin und was du vorhast? Oder interessiert es keine Sau, weil wir ja danach den Dia-Vortrag, der vorgeschlagen wurde, im Darkroom angucken?
Also nein, die Leute können das gerne vorher, währenddessen und hinterher hören. Also wahrscheinlich haben die Leute, wenn sie dieses hören, ja auch schon fantastische Fotos von mir auf Insta gesehen.
Stimmt, weil es du bist ja jetzt schon 2 Wochen in Namibia.
Es ist mit der Zeitverschiebung ist es halt so krass, ne?
Ja, alter Falter.
Guten Abend, verehrte Zuschauer. Die 1 Million.
I'm pregnant.
Möchtest du diese Hose haben?
Winter is coming.
Das kleine Fernsehballett.
Say my name.
Mit Sarah Kuttner und Stefan Niggemeier.
Eine tolle Stimmung hier, das freut mich.
Also wir sagen erstmal, wer wir sind. Hi, ich bin Sarah Kuttner und das ist
Stefan Niggemeier.
Und zusammen sind wir
das kleine Fernsehballett.
Folgende Inhaltsangabe, wo gehen wir heute lang? Erstens, wir werden The Studio auf Apple TV Plus besprechen und wir werden Pocher interviewt Wendler besprechen in der dafür eigens hergestellten Pocher-App, weil wir ein bisschen Hass brauchten, hatten wir das Gefühl. Und im Darkroom machen wir Ballett und Schild, Stefan.
Ich möchte noch kurz darauf hinweisen, dass ich mich mit Händen und Füßen dagegen gewehrt hatte, Pocher zu besprechen. Das nur schon mal ganz am Anfang vorweg.
Das Gefühl hatte ich gar nicht. Ich hatte das Gefühl, dass du mich bewahren wolltest, wirklich. Oh Gott, schon wieder ein krasses Missverständnis.
Naja, das kommt ja noch aufs Gleiche raus.
Wir sprechen da gleich in Ruhe nochmal drüber. Aber wir haben auch ein Ballett und Chill. Das bedeutet, dass wir alle, dass man schon vorher weiß, was wir gucken und alles zusammen gucken können. Das gibt's nur im Darkroom und da haben wir heute geguckt.
K.O., okay. Lustiges Reduell mit Hans Rosenthal von
1920 oder so.
Ungefähr.
Entschuldigung.
Ja, ungefähr.
Stimmt.
Genau, kann man auf YouTube Darkroom angucken und da werden wir ausführlich drüber reden.
Und wir sprechen auch über deinen Urlaub im Darkroom noch. Und wer auch in den Darkroom möchte und damit auch den Podcast im Grunde, wie heißt das, finanzieren ist ein schlechtes Wort, ermöglichen ist ein gutes Wort. Klingt nach Freiheit, nach Demokratie, nach jeder hätte die Wahl. Also wer uns diesen Podcast überhaupt ermöglichen will, der könnte auf kleinesfernsehballett.de gehen und sich da durchlesen, wie man Ultra wird. Dann kann man auch die ganze Folge als Video sehen.
Genau, und man kann sich gleich angesprochen fühlen von dem, was wir jetzt schon nicht mehr hören, was aber die Leute ja immer am Anfang hören, dem Sponsorenhinweis.
Ah ja, der Sponsorenhinweis. Dann kann man in dem Moment sagen, yay, me. Ja, es geht um mich. Hey, alle.
Ich glaube, das ist ein gutes Gefühl.
Ja, das ist ein gutes Gefühl.
Ja.
Irgendwas so. Wollte ich aber noch. Ach so, Merch ist da. Das ist jetzt alles ein bisschen absurd.
Ist es jetzt wirklich oder erst dann in 2 Wochen oder wird es in 2 Wochen
das ist so
da gewesen
Sache.
Sein?
Zum jetzigen Zeitpunkt, also dein und mein Zeitpunkt, ist die Scheiße noch nicht mal fertig gezeichnet. Ich will ehrlich sein. Also die Idee steht schon, es ist auch schon fast alles fertig, aber Mutti muss nochmal drüber gucken und du musst auch nochmal drüber gucken, ist mir aufgefallen. Aber zu dem Zeitpunkt, den die Leute das hören, ist das online, komplett abgesegnet von allen. Gab es hier jemals ein Problem? Also behaupten wir jetzt, wir haben Merch und zwar auf meiner eigenen Pulli-Firma oakling.de, oakling.de.
Werbung.
Exakt. Naja, aber auch nur deswegen, weil da unser Merch jetzt zu haben ist. Und da gibt es eine ganze Kollektion, die Fernsehballett heißt. Und da gibt es 3 wunderbare Motive. Wir finden, stimmt, Stefan, wir haben
super.
Die schon abgesegnet. Und
die
schön.
Ich hätte es mir wirklich nicht schöner ausmalen können.
Richtig krass.
Ja.
Der Christoph kommt gleich vom Einkaufen zurück, weshalb übrigens Penny wahrscheinlich gleich stark bellen wird. Und dann setzt er sich da nochmal dran. Und wir sprechen später nochmal, Stefan. Wird sicher hübsch, das Merch. Wird sicher hübsch.
Warum kennt die Penny den Christoph gar nicht? Oder warum?
Das ist so eine gute Frage. I totally don't get it. Seit wir die haben, wenn Christoph weg ist und wiederkommt, benimmt die sich, als wären hier ist übrigens, die hat nämlich, die Ultras sehen das jetzt, es ist hier das Hühnchen. Es hat Bauchschmerzen heute. Das hat manchmal so Bauchzwitschern, dann macht es so richtig im Bauch und dann steht die so ein bisschen bedrückt rum und frisst sehr viel Gras und heute ist einer dieser Tage. Da ist sie ein bisschen kuscheliger, deswegen ist sie bei Mutti. Aber ja, jedes Mal tun wir so, als wäre Christoph ein super gruseliger Nazi, der uns alle töten will und noch Donald Trump dabei hätte. So benimmt sich Penny. Ich weiß nicht warum. Obwohl die sich gleichzeitig freut. Im Sinne von, yay, der Typ, ich glaube, wir haben es hier irgendwie dämlich beigebracht. Also das wird gleich passieren. Und ja, ich bin eben wirklich gegen eine Ukulele gestoßen. Denn hier ist eine Ukulele. In der letzten Folge hattest du ja mehrfach, ich sag mal, unterstellt, dass ich gegen eine Ukulele stoße. Und dabei bin ich nur gegens Mikro gestoßen, hat der Lennart gesagt.
Genau, wobei der Lennart auch dazu gesagt hat, dass in dem Mikro so Federn sind, die dann ukulelenartig klingen. Ganz so hat er es vielleicht, aber so halb hat er es gesagt.
Aber so eine Art von Mikroständer habe ich gar nicht, weil mit dem Lennart arbeite ich ja schon länger zusammen. Ja. Der Lennart ist mein Lieblings-Lennart. Und der hat auch bei Bauerfeind und Kuttner schon gesagt, Sarah, wenn du dir so einen Mikrofonständer kaufst, nicht einen mit den Federn. Mhm. Ich so, ja, laber. Und habe eins mit den Federn gekauft, weil der war weiß und ich wollte einen weißen. Und dann habe ich, wie der Lennart uns per SMS vorgeschlagen hat, Socken reingestopft. Und dann hat es mich so genervt, dass ich jetzt einen Mikrofonständer habe, der nicht drrr macht. Aber augenscheinlich doch. Aber der Lennart hat den vorgeschlagen und ich eigentlich könnten hier keine Federn sein. Ich bin wirklich ein bisschen durcheinander.
Weißt du, wofür ich dich jetzt gerade ganz besonders lieb habe?
Na? Guck mal, wie verliebt der Hund mich anguckt. Ja, ich habe mich aufgeregt.
Wie du Luft holen musstest, wie du kaum bis ans Ende deiner Erklärung kommen bist und dann wie so ein achtjähriges Mädchen.
Ja.
Und dann geht's wieder los.
Ich habe manchmal weniger Luft, als Sachen zu sagen. Das ist wirklich ungünstig.
Ja, das liegt aber, glaube ich, auch nicht an der Luft.
Sondern an der Menge der Sachen, die ich zu sagen habe. Ja, aber dann muss der Körper hinterherkommen. Mhm. Vielleicht muss ich so ein bisschen Training machen zwischendurch.
Das war ganz
niedlich. Jedenfalls habe ich jetzt eine Ukulele, denn ich wollte noch... Ach, soll ich das jetzt schnell machen? Ich habe einen tagesaktuellen Song vorbereitet.
Ja, mach doch jetzt schon.
Also einen Podcast-aktuellen Song. Nee, ist nur ein ganz kleines Teaserchen. Und zwar... Ein bisschen Spaß muss sein. Dann ist die Welt voll Sonnenschein. So gut wie wir uns heute verstehen, so soll es weitergehen.
Dann möchte ich, super, möchte ich mit einem herzlichen Bye-bye, Fräulein, möchte ich darauf antworten.
Ja.
Bye-bye, Fräulein. Ja,
die Leute werden die rausfinden, also jedenfalls nicht die Nicht-Ultras, aber man kann schon sagen, es ist ein kleiner Spoiler gewesen auf die Hans-Rosenthal-Show, die wir geguckt haben. Jetzt arbeiten wir aber richtig, ne? Jetzt machen wir mit Anrufbeantworter und richtig wie Profis.
Ja, Anrufbeantworter haben wir nicht, weil...
Ach so, weil wir ja in der Zeit ein bisschen verloren gegangen sind.
Als hätte jemand heute früh quasi direkt... Wobei, ich weiß auch nicht warum. Also man kann auch trotzdem direkt nach dem Hören des vorletzten Podcasts hätte man doch anrufen können. Also es gibt jedenfalls keinen Anrufbeantworter.
Macht es Sinn, dass wir ein bisschen nachspielen? Dass wir so tun, als wenn? Ich meine, die sagen ja eh immer alles Gleiche.
Wie nachspielen?
Lass mal versuchen. Oh, mach mal das Geräusch von Anrufbeantworter. Oh Gott, das geht mir alles zu schnell. Aber okay, lass mal den Anrufbeantworter abhören, Stefan. Da, wo uns die Leute immer freundliche Nachrichten hinterlassen, okay?
Haben wir da nicht so eine Musik immer am Anfang? Kannst du
die
gerade
mal abspielen?
Na, du könntest die gerade...
Ach so, jetzt habe ich die Akkorde nicht.
Ich kann die Musik abspielen, warte.
Ja, mach mal.
Jetzt habe ich die Akkorde nicht.
Ja, mein Fehler. Ich war schon wieder zu spontan.
Hey, du hörst ich weiß, du bist echt nett. Hier ist der Anrufbeantworter vom kleinen Fernsehballett.
Hi, hier ist Jennifer, Katharina. Ich rufe eigentlich nur an, weil ich sagen wollte, ihr seid so super cool. Ich kann euch so gut leiden, wie witzig ihr seid und wie niedlich der Stefan ist. Außerdem wollte ich noch eine Sache sagen. Ihr habt ja neulich im Ultrabereich die Mini-Playback-Show geguckt und da war Stefan super wütend. Aber ich wollte sagen, dass ich es gar nicht so schlimm finde. Team Sarah, ciao, pieps. Ah, war doch ein süßer, war doch nett von der, wie hieß sie? Jennifer, Katharina?
Ja, Katharina halt, ne?
Ja, Katharina.
Ja.
Fand ich gut, lass mal den nächsten Beitrag anhören. Pieps! Hi, hier ist Malte Sebastian. Eins muss ich mal sagen, die Sarah ist zwar super niedlich und auch sehr, sehr, sehr witzig, aber mich ärgert ein bisschen, dass sie nie Stefans Witze versteht. Der gibt sich so viel Mühe, die sind teilweise fantastisch und die rumpelt da einfach rüber wie so ein altes Brauereipferd aus der Eifel. Pieps! Oh, da war ein, gefällt dir gar nicht so gut das Spiel, was wir spielen? Ich dachte einfach nicht.
Ich sehe hier parallel eingeblendet die Hörerzahlen.
Ah, und die gehen runter, sagst du? Im Leben nicht.
Machen wir uns ein bisschen lustig über unsere...
Nein, ich dachte, ich mache mich lustig über uns im Sinne von, oh Gott, in die Richtung könnte es gehen, sagst du?
Nein, ich habe übrigens
noch... Nein.
Also das war alles, was auf dem Anrufbeantworter war, oder?
Ja, war nur wenig, weil wir ja so zeitverzögert sind. Aber wenn ihr auch mal solche Sachen auf den Anrufbeantworter sprechen wollt, dann ruft doch einfach an. Und Stefan hat die Nummer mit einer sehr guten Eselsbrücke.
030 für Berlin. Nicht sagen. 68 wie die Generation, 40 wie die Räuber. Was war das für eine Geste? Moment.
Sexgeste. Ich wollte ganz schnell eine Generation. Sex-Geste? Ja, ich habe das mit 69 versucht. Nein, ich habe es verkackt. Ich sag ganz ehrlich.
68 wie die Generation, 40 wie die Räuber und 1937 wie das Geburtsjahr von Manfred Krug.
Und Peter Lustig.
Und Dieter Thomas Heck.
Nice Job. Ja, da könnt ihr anrufen und uns entweder euch das, was wünschen von uns, was wir vermutlich nicht
wirklich,
machen.
Wirklich funktioniert hat, was ich der Sebastian ausgedacht hat. Einen Sebastian im auf kleinesfernsehballett.de, wo man als Ultra auch kommentieren kann.
Ach stimmt, wir haben da so eine Art Forum. Naja, das ist ein bisschen übertrieben, ne? Eigentlich kann man nur kommentieren und zurückkommentieren.
Das ist ja ein Forum.
Klassischer Subreddit.
Ich habe eine dramatische Szene gerade am Bahnübergang erlebt. Oder soll ich das im, ist das privat und gehört in den Ultrateil?
Also wir versuchen ja jetzt Brühe von Fleisch zu trennen, deswegen würde ich sagen, du sagst es im Ultra-Bereich.
Okay. Gut, erinnere mich dran.
Ja,
es fühlt sich so unorganisch an. Es macht strategisch total
Sinn.
Ja, aber es ist so ein bisschen unorganisch, weil wir sehen uns ja sonst auch nicht. Und ja, aber dann reden wir.
Aber ich meine, man könnte es ja am Anfang zumindest kurz anteasern, im Sinne von, ich muss dir noch das erzählen, aber das machen wir nachher für Leute, die es wirklich interessiert.
Ja.
Ist ja eigentlich fair. Also ich habe, glaube ich, nicht zu erzählen, wer wir erst vor 2 Stunden oder so den letzten Podcast aufgenommen haben, aber falls mir noch was. Ah, ich habe eine Erklärung für meine Bauchschmerzen, die ich neulich hatte bei der Aufzeichnung.
Bleiben Sie dran.
Sehr einfach und dennoch werden wir es erst im Darkroom erzählen, denn da gehört sie auch hin. So, ey, wollen wir direkt Pocher machen oder wollen wir es uns ein bisschen hinauszögern?
Lass uns ein bisschen hinauszögern. Auch ich hab auch Angst. Lass uns mal klassisch mit dem Studio anfangen. Ich erkläre, worum es geht, oder?
Ja, sehr gerne.
Ist eine Apple TV Plus Serie, ich glaube, es gibt insgesamt 10 Teile, die jetzt alle gerade nach und nach erst kommen, also noch gibt es gar keine 10, von und mit dem tollen Seth Rogen, der spielt Matt Remick, der wird Chef von so einem großen Hollywood-Filmstudio und ja, Punkt. Also, der ist im Grunde er hält sich für einen großen Filmliebhaber und glaubt eigentlich noch so an das Machen von guten Filmen und wird jetzt so halb versehentlich Chef von so einem Unternehmen und muss jetzt all diese Kompromisse machen. Diese ganzen
von so einem Unternehmen, der wird Studio-Boss.
Ja,
der wird
doch
nicht
gesagt.
Chef von so einem Unternehmen. Naja.
Ja, aber das ist genau Teil des Problems, ein bisschen auch schon, dass dieses Unternehmen, dieses Studio halt irgendwie alle möglichen Zugeständnisse und Kommerzkram machen muss, damit es sich überhaupt rechnet und der Oberboss von dem Studio das sowieso irgendwie will. Und es ist eine Comedy und es spielen unfassbar viele Gaststars mit und so wiederkehrende Rollen haben unter anderem die fantastische Catherine O'Hara, die wir kennen aus Schitt's Creek als Moira. Die spielt seine Vorgängerin. Die von uns heißgeliebte Catherine Hahn spielt eine durchgeknallte Marketingchefin. Leute wie Martin Scorsese und im Grunde eigentlich halb Hollywood spielt sich selber in irgendwelchen Rollen.
Ist nicht noch Bryan Cranston der Oberstudio-Boss, der Boss-Boss?
Das ist der Boss-Boss.
Ja.
Es ist, ich glaube, einerseits so eine klassische Comedy, halb stundenlang, andererseits gefilmt mit so sehr viel Ehrgeiz, dass man sieht, dass die auch Bock hatten, ja irgendwie besondere Filmaufnahmen zu machen und ganz viele so lange Shots mit einer Kamera hin und her. Und ja, oder? Habe ich was vergessen?
Na, vielleicht kann man noch, das glaube ich nicht gespoilert, sagen, was so ein bisschen das Dilemma von dem Dude ist, was grundsätzlich ein ganz lustiges ist. Die berauschen sich so ein bisschen an dem Barbie-Film, wie man quasi einen sehr erfolgreichen Film machen kann, zusammen mit einem, wie heißt das, mit einer Marke. Und das Studio möchte das jetzt gerne auch machen, aber sie möchten es gerne mit Kool Aid machen, was ein bisschen komplizierter ist als mit Barbie. Und das ist im Grunde eigentlich das Ding. Wie kann man einen coolen Film über Kool Aid machen und trotzdem Artifati Studioboss sein? Das ist so das Dilemma.
Naja, das ist das Dilemma von Folge 1. Und dann gibt es in jeder weiteren Folge gibt's ein anderes Dilemma.
Ach so, also stimmt,
es ist schon,
das sind ja dann
es
andere
ist schon
Dilemma.
So, es ist schon so Fall der Woche, wie das heißt.
Ich habe nur 2,5 Folgen geguckt, aus verschiedenen Gründen. Erstens, weil wir keine Zeit hatten und weil ich alles gestern gucken musste. Ich habe gestern den ganzen Tag gefernseht. Und da hatte ich so ein bisschen das Gefühl, da habe ich irgendwie noch nicht ganz durchgesehen, dass es immer eine andere Sache ist. Du hast aber vollkommen recht jetzt, wo du es sagst. Ich dachte, das wird noch zu Ende gespielt, weil ich hätte gern gewusst, ob die es schaffen, einen coolen Kool-Aid-Film zu machen. Damn it!
Also ich will jetzt nicht ausschließen, dass das noch wiederkommt, aber im Grunde ist es eher so die Struktur Fall der Voll. Es gibt irgendwie ein neues Dilemma.
Ja, voll.
Und das wiederkehrende Dilemma ist also zum einen, dass er halt diesen Konflikt hat, dass er eigentlich das Filme liebt, wofür er gar nicht mehr in der richtigen Position ist. Und zum anderen, dass er gar nicht so richtig gut darin ist, unangenehme Entscheidungen A zu treffen und B den Betroffenen mitzuteilen. Also das ist so, glaube ich, ich habe diese 3,5 Folgen gesehen, das ist schon so ein bisschen der rote Faden, auch dass er eigentlich wahnsinnig überfordert ist von diesem Job, den er unbedingt haben wollte.
Ach stimmt, dann hätte ich das mit Kool-Aid gar nicht erzählen müssen. Lustig, dass ich wirklich dachte, ah, das ist das Hauptthema, interessant. Und dann wird das die nächsten Folgen so besprochen. Aber ich habe ja nur die zweite.
Aber deswegen hast du mich, deswegen machst du nicht den Sarah Kuttner Podcast, wo nur Sarah Kuttner sitzt.
Ja, alleine wäre ich kein belegbares Brötchen.
Nee, echt nicht.
Nur du machst mich belegbar. Auch so ein Gespräch, was vielleicht besser in den Darkroom gehört, muss man einfach sagen. In unsere Onlyfans-Abteilung quasi.
Können wir das hinten auf meinen nächsten Roman draufschreiben, so als Blurb von Sarah Kuttner Doppelpunkt? Erst Stefan macht mich belegbar?
Ja. Warum nicht? Wenn du, klar, natürlich. Ich schreibe dir für dein nächstes Buch, weißt du, dass ich dir allen möglichen Scheiß da hinten aufschreibe.
Ich will das nicht übertreiben mit der Werbung für Mitglied zu werden, Ultra zu werden, aber ich habe die ganze Zeit diesen kleinen Hund unten jetzt im Bild.
Und, stimmt, du siehst einfach immer nur ein Penny-Ohr.
Und es könnte sein, ich weiß nicht, wie das dann geschnitten ist am Ende, aber es könnte sein, dass ihr halt als Ultras auch die ganze Zeit ein kleines Penny-Tier unten im Bild sehen habt. Also mich, wenn ich ein bisschen abgelenkt bin, liegt es daran.
Sieht sie an meinem niedlichen Hund, der Bauchschmerzen hat. Kann sein, dass der Lennart auch ganz leise dieses Bauchzwitschern hören wird.
Also nicht, dass du denkst, ich schaue dir auf die Brüste, ich schaue dir auf den Hund.
Ja, die sind sehr nah dran beieinander, I get it. Aber okay, cool, gut zu wissen.
Wie hat sie gefallen?
Ich weiß nicht so richtig. Interessanterweise ich folge ja so einer Boulevardjournalistin aus Hollywood auf YouTube, weil die in dieser Blake Lively-Sache so drin ist. Und irgendwie hat die vor ein paar Wochen gesagt, dass diese Serie das sehr gut wiedergeben würde, wie es tatsächlich in Hollywood so läuft, in so Studios und so. Das war auch die Erwartungshaltung, mit der ich da reingegangen bin. Und dann ich weiß nicht, wie ich es finde. Ich glaube, ich finde es theoretisch cool, aber es berührt mich nicht. Es sind nicht genug Leute da zum Liebhaben, weil ja auch Seth Rogen, der ist zwar ein Verpeiler, aber irgendwie auch ein richtig nerviger Idiot. Deswegen kann ich mich nicht so richtig an den binden. Ich liebe Catherine Hahn, aber die ist ja nur so eine ab und zu Rolle. Es gibt, wie gesagt, niemanden, den ich so richtig lieb haben kann. Und es ist zwar witzig, aber irgendwie gar nicht witzig genug. Und mich nerven auch diese permanenten One-Shots, weil das ist ein bisschen lustig, denn sie machen sich in der zweiten, also es sind sehr viele One-Shots. Ich glaube, ich habe nicht aufgepasst, nicht das ganze Ding ist ein One-Shot, aber alter Falter.
Genau.
Ganz genau. Die aber, glaube ich, alle unterbrochen werden. Und das wird ja in der zweiten Folge lustig erklärt, weil da geht's um das Thema One-Shots durch Reisschwenks. Darauf hatte ich schon bei Adolescence. Da haben wir ja gesprochen, gewartet, ob das passiert. Da ist es nicht passiert und wir wissen, es wurde am Stück gefilmt. Hier bescheißt man, glaube ich, denn es wird die ganze Zeit die Kamera von A nach B gerissen.
Aber es wird auch gar nicht so behauptet. Also klar, dass es Sprünge gibt. Aber
es ist irgendwie unnötig, finde ich. Weil entweder macht man es und es ist super geil und beeindruckend, aber mehr auch nicht. Egal, es kriegt mich nicht so richtig. Ich kann total sehen, warum man das super finden kann. Die Musik ist geil. Bryan Cranston sieht fantastisch aus, so dass ich kurz am Anfang dachte, spielt das in den 70ern, weil man kurz irgendwie so, der hat eine weirde Brille. Alle Zutaten sind da, aber es ist ein bisschen seelenlos, glaube ich. Zumal es auch nicht das erste Mal ist, dass man so ein Behind the Scenes in Hollywood, so das ist so ein bisschen mein Gefühl, so ein
Ja, mir geht's so ein bisschen ähnlich. Ich glaube, es soll auch nicht so sein, dass man jetzt sich in die Leute verliebt oder mit denen mitfühlt. Also wenn, dann wäre tatsächlich Seth Rogen so ungefähr die einzige Rolle, glaube ich auch. Ich glaube, die hatten Bock darauf, da was so ein bisschen Angeberhaftes auch zu machen. Also zum einen mit den ganzen Gaststars, zum anderen auch mit der Art, wie sie es gefilmt haben. Also diese One-Shots, ich verstehe, wenn man es ein bisschen nervig findet. Irgendwie ist es auch cool, aber ich glaube, sie wollten halt was Cooles, Besonderes machen und einen, und es ist so ein bisschen so ein Schwanzvergleich auf eine Art. Ach, guck mal. Und jetzt machen wir hier so eine lange Szene und wir thematisieren auch, dass das so ein Hollywood-Ding ist, aber wir machen es auch selber.
Das ist verwirrend, aber cool gewesen, finde ich, weil man hat genau das Gefühl von, ach, come on, I get it, es ist lustig, aber für den Zuschauer ist es nur deswegen geil, wenn man die ganze Zeit drauf achtet. Und wenn man aber die ganze Zeit drauf achtet, achtet man nicht auf die Story. Und in der Story wird ja genau das gesagt, dass es eigentlich nur ein Schwanzvergleich unter Regisseuren wäre, dass es dem Publikum scheißegal ist, dass macht es dann wieder cool und lustig. Aber es gleichzeitig denke ich dann, oder dann lassen wir es einfach. Oder machen es nur eine Folge lang. Oder
es, so. Es hat so einen besonderen Look dadurch. Also dadurch, dass sie das zum Beispiel machen in so Konversationen, dass sie tatsächlich sehr die Kamera schwenken. Martin Scorsese und Seth Rogen reden miteinander. Du hast wirklich so die Kamera, die so, als ob du den Kopf einmal komplett von links nach rechts und wieder zurückdrehst die ganze Zeit.
Sehr dynamisch dadurch.
Ja. Und ich glaube, auf so einer ähnlichen Ebene funktioniert das auch. Es liegt fast die ganze Zeit so eine jazzige Musik darunter, die das so ein bisschen verkünstelt.
Ja, so ein 60s-Mucke, so ein bisschen allgemein. 60s, 70s, Retro, bisschen.
Aber so die ganze Zeit, also nicht so, wie man sonst Musik einsetzt, gezielt, sondern eher so, weiß ich auch nicht, als so ein Verfremdungs-, Verkünstlerisierungseffekt. Und da bin ich auch hin und her gerissen. So manchmal denke ich, okay, das funktioniert, weil das macht was Besonderes aus. Manchmal denke ich aber auch so, ja, aber warum? Ginge nicht auch ohne?
Ah, wobei, das fand ich schön. Das habe ich extra aufgeschrieben, dass mir die Musik gut gefällt und ich habe jetzt nicht so deep darüber nachgedacht, aber du hast schon recht, es verkünstelt das und das mag ich, glaube ich, ein bisschen, weil auch dieses Studio, wie heißen die irgendwas?
Continental?
Continental Studio, das ist alles so, ich glaube, das soll gleichzeitig altes Hollywood sagen, die Musik, diese 20er Jahre oder was immer das ist, Jugendstil-Sachen, der Oberboss oder Martin Scorsese trifft er auch in so, also alles sieht nach altes Hollywood aus. Ich glaube, die wollen damit so eine Kooperation daraus machen und das gefällt mir ganz gut, aber ja, es ist künstlich, es macht jetzt nicht, es bindet einen nicht noch mehr an die Charaktere.
Nee, und ich glaube, sie wollten halt wirklich zeigen, ich habe da jetzt gar nicht so viel über die Hintergründe gelesen, was für Freiheiten sie da machen, wie sie sich da austoben konnten und was für coole, besondere Leute sie sind. Das wirkt so ein bisschen, finde ich, als ob Apple ihnen gesagt hat, macht, was ihr wollt und ihr habt hier ganz viel Geld. Und dann haben Seth Rogen und ein paar Dudes gesagt so, ja, und du guckst sehr kritisch.
Ja, nein, weil du hast recht und das ist ein bisschen eklig. Das ist halt einfach nur so ein sich auf sich selber ein selbstreferenzielles sich runterholen und andere Leute gucken dabei zu.
Aber das war jetzt von mir auch behauptet. Wie gesagt, ich habe das nicht recherchiert, aber ich finde, das strahlt so ein bisschen sowas aus. Und das schillert so zwischen dem, was du jetzt gerade so negativ gesagt hast, aber natürlich auch positiv. Es ist ja auch toll, wenn einfach Leute so ihr Ding machen können. Und das ist ja irgendwie auch Thema der Serie selber, inwiefern kann man seine künstlerische Vision verfolgen oder muss eine Million Zugeständnisse und Kompromisse machen, weil es am Ende doch keiner sehen will? Also,
ich weiß nicht, jetzt wo du das benannt hast, ist es voll gut. Ja, du redest es mir schlecht, aber manchmal gucke ich auch einfach nur zu und denke nicht groß dabei nach. Und dann macht es bei mir immer Klick, wenn du ein bisschen mehr gedacht hast, weil das stimmt schon, es ist schon sehr, es ist auch interessant und alles, aber vielleicht berührt es mich auch deswegen. Ich habe das Gefühl, einfach Jungs beim Schwanzvergleich zuzugucken.
Es ist halt, was war das Geräusch?
Boom.
Boom?
Boom?
Wie Boom?
So wie Boom.
Ist das so ein Schwanzvergleichsgeräusch?
Nein,
ist das
das ist nicht das Schwanzgeräusch gewesen. Ach ja, so. Das Schwanzvergleichgeräusch ist Flap, ganz offensichtlich, sondern Boom, ich hab's jetzt hier festgelegt. So, Punkt, Mic Drop, ich bin durch mit der Geschichte. Aber ja, Flap ist das offizielle Geräusch für Schwanzvergleich, beziehungsweise Flap. Ist ja ein Vergleich. Ja,
bei mir sind, ach so, ja gut.
Nicht wegen der Länge, die ausgefahren wird, sondern wegen der zweimal Flap. Und einer entscheidet, welches das bessere Flap ist. Auch das gehört hinter die Paywall eigentlich.
Tut mir sehr leid. Die Folge 4 ist so eine, da geht es um das Drehen von so einem Film Noir. Und die Folge selber ist auch schon so gedreht wie so ein Film Noir. Also die haben irgendwie Lust, da Dinge auszuprobieren. Aber ich finde das theoretisch schön und praktisch finde ich es auch so ein bisschen... Und plus,
wobei sie scheinen dann einfach klassische Themen abzuhandeln, gar nicht Sachen auszuprobieren, sondern das erste wie Kunst versus Kommerz, zweite Folge One-Shots, dritte Folge Noir, wahrscheinlich sind es einfach die Klassiker so.
Ja, aber sie filmen es halt selber auch. Also die Folge ist halt auch so gefilmt, als wäre es so ein Film. Und dafür, also ein Problem, was ich damit noch habe, ist, es ist dann schon auch ziemlich ausgewalzt. Also dieses Thema, dieses Cringige auch. Er schafft es nicht, Seth Rogen, also Matt Remick, diese Rolle, der schafft es nicht, den Leuten einfach denen zu sagen, was er ihnen sagen muss. Dass dieser Film nicht gedreht wird, dass diese Szene geschnitten werden muss, dass es das Geld für so, das ist extrem schmerzhaft, wie er das nicht schafft. Aber das wird so ausgewalzt und auf eine Art ist das aber auch so klassische Sitcom. Also wenn du diese ganze Kunst abziehst, bleibt eine sehr klassische Sitcom mit so klassischen Sitcom-Setups, so, werde ich jetzt nach 30 Minuten endlich schaffen, diese unangenehme Nachricht irgendwie dem Nachbarn, dem Angestellten, was auch immer zu überbringen. Das ist gar nicht so originell.
Nee, das meinte ich ja mit, ich habe das Gefühl, wobei du meinst es gar nicht so inhaltlich, sondern so vom Stil her, ja, weil ich meine, The Morning Show und all diese Sachen, okay, hinter den Kulissen ist es ein bisschen anders, als man denkt. Inzwischen ist es hinter den Kulissen genauso, wie man denkt, weil einem dauernd jemand zeigt, wie es hinter den Kulissen ist. Ich hatte noch irgendeinen anderen, ein Aber oder so, was ich dazu sagen wollte. Was war nochmal gerade dein Punkt?
Mein Punkt war, dass wenn du das Künstlerische abziehst, ist so eine klassische Sitcom-Plot da zurückbleiben.
Ja, genau, mich stresst das auch ein bisschen. Das habe ich auch aufgeschrieben. Mir ist das zu stressig, weil genau wegen diesem Sitcom-Gedanken. Jetzt kriegt das schon wieder nicht hin. In der zweiten Folge finde ich es noch, wobei nicht deutlicher, sondern anders deutlich, aber er stört halt permanent diesen One-Shot, der aber gemacht werden muss. Und da denke ich, die ganze Zeit will ich den dann schütteln und hauen und sagen, Alter, nur 5 Minuten Fresse halten. Es ist anstrengend auf so eine super schlichte Bananenausrutschgeschichte, nämlich jetzt hat das schon wieder nicht gemacht und jetzt hat er schon wieder was versprochen und das nervt.
Genau, und es ist nur dadurch was anderes, weil sie zum einen, glaube ich, diese künstlerische Ebene drüber machen und zum anderen, weil es halt knallvoll ist mit diesen Gaststars. Also die Geschichte kriegt natürlich eine andere Fallhöhe, wenn du mit Martin Scorsese da zu tun hast, der sich selber spielt und Charlize Theron. Und ich weiß nicht wem, Ron Howard, Zac Efron. Das ist auf eine Art ist das super eindrucksvoll und auf eine andere Art, irgendwann denkst du halt auch so, okay, auch wenn ich das abziehe, bleibt am Ende auch wieder nur so ein klassischer Sitcom. Also diese ganze Martin Scorsese-Geschichte ist schon ziemlich geil. Ja. Aber du könntest sowas, also ich habe mir zwischendurch vorgestellt, wie man das in Deutsch, auf Deutsch machen würde, so mit Florian David Fitz und so, so ein Gastauftritt von Bulli und dann kommt Thomas Gottschalk nochmal rein.
Bulli. Geil, den habe ich ganz vergessen. Macht er noch was?
Ja, natürlich.
Was macht eigentlich Bulli?
Der macht jetzt gerade, hat wieder eine Neuauflage vom Schuh des Manitou, kommt jetzt irgendwann ins Kino und macht zusammen mit deinem Freund Stefan Raab eine Spielshow.
Ich wollte gerade sagen, der ist bestimmt auch im Comedy Escape Room gewesen, in der dritten Folge oder so.
Nee, das war er, glaube ich, nicht. Aber das mit Raab ist auch nicht schön, dass er das macht. Also,
aber du hast schon recht, es läuft alles darauf hinaus, dass es etwas sehr Klassisches schon oft da gewesen ist, was sich hinter Flap Flap verbirgt. Was so voller Flap Flap ist, dass sie hoffen, dass man nicht sieht, dass es nur eine Sitcom ist.
Oder vielleicht, weil sie da einfach Spaß dran hatten. Wir haben es jetzt so ein bisschen in so eine Negativspiel reingedreht. Ich finde es schon auch ganz schön. Es liegt aber auch daran, dass ich wirklich Seth Rogen mag. Ich mochte den noch mehr, als er dicker war, aber ich mag auch dessen. Ich merke, dass das nicht nur was Äußerliches ist, sondern ich den irgendwie, ich habe da erstmal eine große Sympathie für alles, was der macht. Es ist ganz nice, aber es ist so richtig, richtig toll ist es nicht. Und ich hätte noch eigentlich mir die vierte Folge zu Ende angucken wollen und da war dann aber irgendwann auch so gelangweilt, weil ich dachte, ja.
Ja, so ging es mir mit der dritten Folge. Ich dachte, komm, 3 gucken wir immer und in der Hälfte dachte ich, ja, aber ich fühle es überhaupt nicht und ich muss noch 12 Folgen Hans Rosenthal gucken. Also ich finde es, ich finde es schon doch nicht so gut, merke ich gerade. Du hast mir nur besser erklärt, warum ich es nicht so gut finde.
Aber du
findest
ja auch
es
so
ein bisschen besser und so. Cassian Hahn war so ein bisschen meine Seth Rogen, dass ich dachte, ach, solange ich die ab und zu sehe, bin ich glücklich. Ja. Aber das reicht eigentlich nicht, um eine Serie gut zu finden.
Aber auch die hat ja Spaß daran. Also wie gesagt, das versöhnt mich so ein bisschen. Wir sind gar nicht so weit auseinander in dem, was wir da nicht mögen. Aber auch die hat ja Bock daran, diese komplett überdrehte Marketing-Tante zu spielen. Und das zu sehen ist manchmal auch ganz nett.
Ja.
Ich fürchte, ich werde es nicht weitergucken.
Und es ist auch lustig, so ist es nicht. Ja. Aber nichts daran zieht genug.
Nein. Wir haben es jetzt, also wir haben die Leute jetzt genug gewarnt davor.
Läuft auf Apple TV Plus und heißt The Studio.
Ja.
Eine Klammer habe ich gemacht.
Die Leute sehr gut.
Klammern.
Sehr gut. Apropos Professionalität, Sarah.
Apropos Professionalität, das war ein Zitat. Warte, aber mit den Klammern. Ich habe noch abgeklammert das Thema mit einem Thema aus The Studio. Bei der Folge Longshot ging es immer um Klammern. Der Joint am Anfang und am Ende.
Bookends, sagen sie auf Englisch. Du hast es auf Deutsch geguckt.
Ah, dann konnte es ja nicht klingeln, ja. Okay, sorry. Professionalität wolltest du sprechen.
Genau. Gestern Abend hast du mir mitgeteilt, dass du jetzt die Pocher-App, über die wir jetzt gleich reden werden, durchgeguckt hast und ich kann und soll sie jetzt gefälligst löschen und müsste da auch jetzt nichts mehr machen. Und dann habe ich zurückgefragt, heißt das, dass ich da gar nichts drin gucken muss, weil ich zu diesem Zeitpunkt das noch nicht geguckt hatte?
Ach, auch die Wendler-Sache nicht?
Mhm.
Und du hast jetzt heimlich die Wendler-Sache gespenst?
Nein, die Geschichte geht ja noch weiter.
Okay.
Und das habe ich zurückgefragt. Und dann ist ja das so, wenn man mit dir so per iMessage kommuniziert, also auch da entstehen manchmal so Zeitverzögerungen. Manche iMessages wurden dann schon vorher anscheinend aufgenommen und nicht Jedenfalls kam die Antwort dann heute Morgen, vor 10 Minuten oder so.
Ja,
musste alles nicht mehr gucken. Aber weil es keine Antwort gab, habe ich es einfach brav geguckt. Ich habe die Wendler-Sache und ich habe auch noch was anderes geguckt.
Aber warum? Du musstest nicht. Ich hatte ja gestern Abend schon gesagt, du musst gar nichts mehr machen. Ich habe das Ding komplett durchgebumst.
Ja, aber da wusste ich, das war, und ich hatte Nachfrage, ich wusste nicht, ob das, so, jetzt habe ich es geguckt. Und jetzt, bist du schuld oder bin ich schuld?
Wenigstens antworte ich dir innerhalb von, sagen wir mal, 12 bis 24 Stunden. Es gibt Leute, deren Sprachnachrichten seit 3 Wochen rumliegen und noch nicht mal angehört wurden. Also das ist das Schnellste, was ich kann, Stefan.
Ja, das war jetzt vom Timing ein bisschen blöd, weil ich dachte so, wenn ich von dir jetzt nicht die offizielle Erlaubnis dazu habe, dann muss ich es mir halt angucken. Also
Deal war, wir gucken Wendler und ich habe dann nur, weil ich den auch nur zur Hälfte, wir sprechen.
Warum okay, dafür habe ich den Wendler komplett geguckt, weil ich irgendwie erzählt habe, dass der Pocher jetzt so eine App hast. Die Pocher Club heißt und die muss man installieren und dafür ungefähr 6 Euro oder sowas zahlen, 4 bis 6 Euro. Und dann kriegt man jede Menge Pocher-Content.
Ja, was ich nämlich erstmal eine gute Idee finde, grundsätzlich dachte ich so, geile Idee, das mache ich auch. Und dann habe ich mich gescholten gesagt, Sarah, du hast genug Schüssel am Start.
Außerdem machen wir das ja schon mal hart.
Und ja, und das, naja, aber auch so mit nur meinem Kram. So ein Sarah-Ort. Naja.
Ich wünschte, wir könnten jetzt die Szene aus der letzten Folge einspielen, wo ich das vorgestellt habe und du so sagst, lass mal drüber reden. Ich sage, nein, wir müssen aber jetzt nicht drüber reden. Und was machen wir? Wir reden drüber.
Wir können das auch nochmal später reinschneiden lassen. Wir reden drüber, weil es mich auch wirklich interessiert hat, weil ich wissen wollte, wie so eine App aussieht, was der Inhalt ist, ob das cool ist oder nicht. Und als du dann noch gesagt hast, der hat den Wendler interviewt, denn der Wendler hat mir, ich weiß, der ist ein verrückter Mann, aber er hat mir ein bisschen gefehlt. Der war auf einmal so weg. Und deswegen dachte ich, lass uns das doch angucken. Also ich schäme mich dafür nach wie vor nicht.
Nee, ich wollte nur die Verantwortlichkeiten einmal klären.
Plus, wir haben dem Pocher aber auch nicht sehr viel Geld in den Hals geworfen, weil du hast schon seit 3 Monaten aus irgendeinem Grund die App, weil du was drüber schreiben wolltest. Deswegen habe ich gestern auch gesagt, du hör jetzt auf. Wenn du noch drüber schreiben willst, frag mich, bitte zahl nicht mehr. Aber du hast mir dein 25-stelliges kompliziertes Passwort geschickt, was ich nicht copy-paste-mäßig einarbeiten konnte, sodass mein Mann es mir 3-mal vorlesen musste. Und dann haben wir reingeguckt. Man muss, glaube ich, nicht grundsätzlich zahlen. Man muss nur zahlen für lange Folgen. Kurze Teaserchen kann man sich, glaube ich, umsonst angucken, falls Leute kurze Teaserchen gucken wollen. Und wir haben uns die Show, es gibt verschiedene Sachen da, Olli auf Reisen, Olli macht das, Olli macht eine andere Sache und die Show Hey Olli. Und das sind eben Interviews mit Leuten. Da wollte ich da direkt am Anfang schon mal fragen, warum heißt das Ding Hey Olli? Das macht überhaupt keinen Sinn.
Wie sollte das heißen?
Irgendwas anderes, hey die anderen oder so, aber hey, also es ist das Interviewformat. Olli unterwegs heißt ja auch Olli unterwegs oder wenigstens irgendwas, was ein ganz bisschen in die Richtung zeigt, was machen wir hier? Und eigentlich ist es typisch Oliver Pocher, weil es geht ja im Grunde nur um ihn, deswegen könnte es schon Sinn machen, dass das Ding Hey Olli heißt. Aber das passiert im Interview mit dem Wendler dann wiederum nicht. Also ich bin da sehr verwirrt. Vielleicht sage ich noch kurz diese Folge. Der Wendler augenscheinlich wurde, Pocher macht das, glaube ich, sonst in Deutschland in seinem Studio. Das sieht immer alles gleich aus. Und in dem Fall war er, glaube ich, in Florida beim Wendler. Hat ihn da besucht und dachte, dass es eine super coole Idee wäre, dass man, wenn man schon in Miami ist, macht totalen Sinn, dass man in einem Pool filmt das Ding. Also sitzen die beiden Herren mit wirklich weißen Beinen und sehr kurzen Hosen. So halb in dem Pool, also einfach 2 Plastikstühle rein, der Klassiker, genau, Füße im Pool. Vielleicht reden wir später noch darüber, wie schön wir das finden oder nicht. Und dann sitzen die mit einem One-Camera-Ding, also eine totale, 2 alte weiße Männer und unterhalten sich. Beziehungsweise Pocher spricht Themen an und Wendler nutzt das, um über diese Themen zu sprechen. Das ist ein bisschen das Prinzip. Dauert eine ganze Stunde, ist ohne Schnitte. Also es wurde geschnitten.
Genau, es sind so ein paar an manchen Stellen, wo ich dann auch jeweils aber dachte so, okay.
Ich meinte eher so Schnitt im Sinne von, können wir mal ein anderes Gesicht sehen oder wir mal den einen von nahen sehen. Jetzt ist natürlich unser Videopodcast hier genau die gleiche Geschichte, wird auch nicht hin und her geschnitten. Ja, das ist diese Interviewreihe oder Folge mit dem Wendler. Wie fandst du es denn?
Noch schlimmer, als ich dachte. Also ich hatte da bin da vorher schon mal drüber gestolpert und habe auch gedacht, deswegen hatte ich das erwähnt, so vielleicht müsste man sich das mal angucken. Mhm. Und das, ich finde, es geht wirklich gar nicht, weil Pochers Rolle völlig unklar ist. Also in Wahrheit ist er da ein Mikrofonhalter.
Exakt.
Also der betont auch mehrmals, dass er ja nicht irgendwie investigativer Journalist ist und dass er jetzt nicht kritisch nachfragen will. Das finde ich im Prinzip auch okay, auch wenn es da bei jemandem wie Wendler schon manchmal schwieriger wird. Aber er könnte ja eine andere Rolle haben. Man könnte einfach ein Gespräch miteinander führen. Hier, Matze Hilscher ist auch kein investigativ nachfragender Journalist, aber es entstehen, wenn er mit Leuten redet, Gespräche. Das entsteht hier nicht, sondern Pocher sitzt da und Wendler erzählt. Manchmal sagt Pocher irgendwie so kurz, dass ich, ja, stimmt, aber kann man auch anders sehen und sagt, und dann redet Wendler weiter. Und das ist eine furchtbare, das Lustige ist, obwohl Pocher eigentlich keine ernsthafte kritische Nachfrage stellt, entsteht zwischenzeitlich eine schlechte Stimmung, als hätte er es, weil Wendler irgendwie so empfindlich auf alles reagiert und weil auch Pocher gleichzeitig so eine Pampigkeit hat, eben so, naja, aber ich frag doch gar nicht und ich sag doch gar nicht und ich werf dir das gar nicht vor. Es ist, wenn die wenigstens da als Buddies sitzen würden und man sich gar nicht irgendwie fragt, warum machen die das und was habe ich da jetzt für eine Situation. Aber es ist alles falsch daran und ich spare mir jetzt nochmal den Teil auf, dass ich es wirklich auch gefährlich finde, weil also ich habe die ganzen 60 Minuten geguckt und ich musste hinterher nochmal nachlesen über den Wendler, was der Wendler wirklich gemacht und gesagt hat, weil du nach diesen 60 Minuten denkst, ja, der hatte ein bisschen ein paar komische Meinungen, aber das ist wirklich nicht in Ordnung, dass der plötzlich aus allen Sendungen rausgekegelt wurde. Und so. Das ist falsch und dieser Eindruck entsteht massiv, weil Pocher einfach nichts in der Hand hat, nichts dagegen hält, in welcher Rolle auch immer. So, jetzt kommst du.
Ja, es ist super weird. Ich fand es auch total beschissen, aber überraschend beschissen. Ich hatte irgendwas anderes erwartet, weil die beiden haben ja eher, also genau alles, was du sagst, yes. die beiden haben ja, also weil das Problem ist ja eigentlich, haben die krassen Beef miteinander immer. Und deswegen dachte ich, das wäre jetzt vielleicht so ein Interview, wo beide das mal aufklären oder irgendwie so Buddies werden könnten oder so. Das ist es schon mal nicht. Es ist aber eben auch kein investigatives Interview und es ist auch kein... Es ist genau wie du sagst, Pocher sitzt einfach wie so ein Sitzsack der sitzt auch zu gemütlich, weißt du? Trotz allem habe ich bei diesem Gespräch das Gefühl, dem Wendler mehr zugewandt zu sein, weil der zumindest Interview spielt. Mhm. Der antwortet und der sagt Sachen und der sitzt auch gerade und der wählt seine Worte und Pocher sitzt komplett in sich reingesunken da, wie ein Dude, der jemand anders beim Abgrillen fragt. Das ist, also wenn, ne, zusammen am Grill, sowas, wie so ein bisschen Buddies, ja, mach mal. Und auch seine Rolle, genau wie du sagst, wird nicht klar, zumal er aber sich auch widerspricht. Also er sagt am Anfang sowas wie, ich lass dich erstmal reden, dann werde ich mich dazu schon nochmal äußern. Dafür bin ich jetzt nicht da. Und dann denke ich, okay, cool. Und Respekt, dass man so jemanden so lange ausreden lassen kann und nichts dagegen sagen will, aber das wird sicher gleich noch kommen. Kommt aber nicht. Im Gegenteil, später sagt der Pocher, und das ist das Gefährliche, sowas wie, ich mache hier nichts, ich gebe einfach nur ein Forum. Und das ist eben genau das, was schwierig ist. Du gibst in dem Moment jemanden ein Forum, der trotzdem von Gleichschaltung spricht in diesem Interview, von das jetzt hier, warte mal, wo habe ich es aufgeschrieben, inszenierte Pandemie. So der Typ ist halt komplett eingeschränkte Grundrechte, pipapo. Der labert also all dieses gefährliche Zeug und Pocher macht noch nicht mal wenigstens mit seinem Gesicht so, finde ich schwierig, sondern er sagt dann sogar sowas wie, ja, ich habe mich auch impfen lassen, aber nur, damit ich reisen kann. Also unterstützt das
im
noch.
Im Prinzip gibt er ihm recht. Also wenn er überhaupt Position bezieht, dann so ein Dreiviertel zustimmendes, ja, ich sehe es nicht ganz so wie du, aber überwiegend ja, genau.
Aber dann dachte ich so, was, wussten wir das schon? Wussten wir, dass der Pocher so antipandemiemäßig unterwegs war? All das ist so verwirrend und ja, der Wendler wird dann ein bisschen pissig, als es um so Geld und Steuerhinterziehung geht, aber auch da ist Pocher dann, also der will auch nicht streiten, der will irgendwie nichts, der sitzt nur da und gibt tatsächlich ein Forum. Ja, naja, dann wenn du es so siehst, ey, ich wollte ja gar nicht, alles gut.
Er ist auch nicht vorbereitet, also wann immer Pocher mit so vagen Vorwürfen kommt, die auch schon in der ersten Frage vage sind, es gab doch da Auseinandersetzungen mit und dann sagt Wendler immer, und ich glaube oft auch zu Recht, nee, Moment mal, so war das ja gar nicht. Und das wäre jetzt dann der Punkt, wo man als Pocher, also man muss nicht investigativer Journalist sein wollen, um an der Stelle zumindest vorbereitet genug zu sein, zu sagen, Moment mal, es war jetzt aber schon anders, als du es erzählst, oder es gab doch diesen, also mit irgendeiner Art von Fakten zu kommen. Und Pocher hat aber Nichts. Pocher sitzt immer so, ja gut, so genau weiß ich, ich habe jetzt Sachen gelesen, aber so genau, also ich habe es auch doch nicht gelesen.
Ja, aber das ist, was ich meine, der Wendler ist, weil ich hatte auch das Gefühl, warte mal, ich muss nochmal danach nochmal, ich bin nicht vorbereitet genug auf, was der Wendler nochmal gemacht hat. Hm. Es war aber auch ganz interessant, denn mit dieser wenigen Vorbereitung gewinnt der Wendler in diesem Gespräch, weil er eben wirklich total authentisch enttäuscht und entrüstet ist. Der Typ ist einfach gebrainwashed und der glaubt das wirklich und der trägt es aber eben recht überzeugend vor. Und der Pocher sagt dann ja noch nicht, also irgendwann geht es auch darum, er schuldet irgendjemand Geld und der Wendler kann sehr eindeutig beweisen, warum das, also beweisen, aber mit beweisen, warum das nicht der Fall ist. Und der Pocher sagt weder, ah, interessant, gut, dass das geklärt ist, noch, na, der sagt aber was anderes, sondern er sagt dann sowas wie, ja, weiß ich auch nicht, ist mir doch egal, macht ihr mal. Dabei hat er das Thema ja gebracht, also es ist super.
Und die Formulierung, die immer fällt, ist, kann sich ja jeder selbst seine Meinung bilden. Naja, kannst du halt an vielen Stellen nicht, also insbesondere, wenn es da um solche Interna geht. Kein Mensch durchschaut auch wirklich, also die kennen dann offensichtlich gemeinsame Veranstalter oder Manager oder sowas, tippen dann immer so Themen an, wo du merkst, ah, hier ist Pocher auch irgendwie informiert, weil er die gleichen Leute kennt. Aber als Zuschauer bin ich komplett raus und denke, über wen reden die denn da und wer hat jetzt wen betrogen oder halt nicht betrogen? Ich kann, also dieser Mythos, man stellt alles mal so hin, man hält jemandem Mikro hin und dann kann ich mir als Zuschauer meine eigene Meinung bilden. Schwierig. Also,
ja, super schwierig. Zumal dann ja auch noch hier der Lieblingspräsident Trump von Dingsy, von Wendler hätte endlich gewonnen. Und dann denkt man auch, kann der Pocher nicht irgendein Geräusch machen? Irgendwas, was wenigstens, aber, und dann ist er so, ja, und.
Aber das führt auch zu nichts. Also Wendler sagt, Trump ist super. Ich finde nicht alle super, was er macht, aber eigentlich ist er super. Und dann, das ist so eine Stelle, wo Pocher so ganz zart mal eingreift und sagt, naja, aber der lügt schon ganz schön viel. Und dann gibt's so ein Hin und Her, dass Wendler sagt, naja, aber alle Menschen lügen und alle Politiker lügen sowieso. Und man einigt sich dann auf so einer Ebene von, ja gut, vielleicht lügt der Trump ein klitzekleines bisschen mehr als andere. Das wird aber dem Ausmaß dessen, was da passiert in den USA, überhaupt nicht gerecht. Und es ist auch ein bisschen traurig, das zu sehen, weil ist nicht Pocher eigentlich auch, der könnte sich doch mit dem prügeln. Das ist auch so traurig, ja, wenn der nicht Journalist sein will, dann kann er doch Nervensäge sein oder Provokateur. Das muss ja nicht mal irgendwie ein Gespräch sein, sondern. Ja,
der Pocher ist nichts, der ist grau, sitzt wie ein grauer Sitzsack, ist der in diese Plastikschuhe reinmassiert worden und das war's.
Das ist selbst, müsste doch selbst aus Pocher-Fansicht, müsste das doch irgendwie. Lass mich mal einmal kurz drei Schritte zurücktreten. Ich fand Pocher nicht immer schlecht. Es gab mal, das ist aber auch inzwischen viele Jahre her, gab es mal einen Fernsehpreisverleihung oder sowas, wo Pocher eine Laudatio gehalten hat und hat im Grunde alle die versammelte Branche von der Bühne aus beleidigt. Und zwar so, dass es wirklich auch wehtat. Und das war auf eine Art war das super, weil der wirklich die Eier hatte, sich da hinzustellen und sich im Grunde die schlechte Laune und den Zorn dieser ganzen Leute.
Ricky Gervais-mäßig.
Genau. Und da kann man jetzt diskutieren, ist das ein guter Ort, hat er das gut gemacht, alles okay, aber jedenfalls erstmal Respekt dafür für jemanden, der sagt so, ach, das ist mir irgendwie alles zu kuschelig, ich misch mal hier den Laden auf. Und es gibt so ein paar Punkte in Pochers Karriere, wo ich immer mal wieder dachte so, ja, ich bin nicht dein größter Fan, aber irgendwie Respekt, davon ist doch jetzt. Das ist das komplette Gegenteil.
Ja, das ist ja mein Grundverhältnis zu Pocher. Ich sage ja schon immer, dass ich das so schade finde, dass der unter seinen Möglichkeiten so arbeitet, weil ich auch das Gefühl habe, dass dessen Gehirn schnell genug ist, dass er grundsätzlich kapiert, wie Humor funktioniert. Ich finde die Art von Humor immer furchtbar. Aber ich kann auch von außen sagen, wow, okay, you go girl. Und all das ist weg in dieser App. Und deswegen habe ich ja dann nach einer Hälfte aufgehört, weil ich dachte, okay, I get it, hier wird nichts mehr passieren. Der Pocher, musst du mir nochmal sagen, wird nicht irgendwann nochmal seinen Teil bekommen,
nein,
indem er aber sagt und all das.
Nein,
sagt.
Nein, nein.
Und weil mich das auch so verstört hat, diese Lethargie, die da, also diese Brain-Lethargie auch, dieses alte Matrix-Gefühl, da sitzt einfach nur ein alter, mittelalter Familienvater, der irgendein Dude in Miami was fragt, weder interviewt noch ein Gespräch hat. Deswegen wollte ich mir die anderen Sachen dann nochmal angucken, weil Pocher ja schon für bestimmte Sachen bekannt ist und zwar nicht für Interviews, deswegen ist es vielleicht nicht so schlimm. Ja, und dann habe ich mich da eben nochmal durch die Genres geguckt, um so ein bisschen den alten Pocher zu finden. Und das ist ein bisschen verwirrend, finde ich. Die zweite Sache, die ich geguckt habe, war wirklich irgendwas mit Olli unterwegs in Japan. Hast du das auch gesehen?
Nee.
Das ist erstens super verwirrend, weil es heißt Olli und Mola in Japan. Mola ist aber nur das Kamerakind. Man sieht Mola zu keinem Zeitpunkt. Man hört Mola, nicht, dass ich mich darüber beschweren möchte. Ne? Hm. Danke, danke. Aber erst so beim dritten Mal sagt der Kameramann was und man denkt, ist das der Mola? Filmt der Mola das? Also der ist das Kamerakind und Pocher ist in Japan weil seine Cousine da heiratet und seine Tanten da sind, die trifft er auch da in Tokio. Und dann gucken die sich Sachen an, die man so noch nie gesehen hat, sagt er. Und guess what? Wir gucken uns den berühmtesten Tempel in Tokio an und die Fressmeile, die direkt da drunter ist. Wir sehen also die üblichen Bilder von, das ist eklig, was ich essen muss. Hm. Und das ist fein für mich. So funktionieren Reisegeschichten, ist doch egal, denn was man draus macht, ist ja das Relevante. Und er macht original nichts draus. Und ich weiß nicht, ob das Problem ist, dass das eigentlich ein privater Ausflug ist. Ohne Scheiß. Ich glaube, dass seine Cousine und seine Tanten dabei sind, sorgt dafür, dass er nicht in diesen Pochermodus kommt, sondern auf einer totalen Low-Ebene wie ein deutscher Tourist, der etwas Humor hat. Rüberkommt. Weißt du, der macht nur ein paar Gesichter, dauernd schwenkt der Mola zu ihm, aber dann passiert da nichts, muss der Mola woanders. Das ist einfach nur in der Familie beim Reisen zu gucken und ab und zu macht dieser eine junge Mann einen Witz. Also auch das, riesige Enttäuschung, inhaltlich komplett doof, nicht vorbereitet, niemand weiß, wer ist. Also habe ich noch eine dritte Sache gesehen, nämlich Pocher auf der Beauty-Messe, was ein ganz typischer, ich glaube, es heißt da Reportage oder so, das ist ein klassischer Pocher. Und da geht's auch halbwegs. Da ist der Pocher wieder da. Da sieht man auch, dass er dann angeschaltet da ist, als wenn seine Cousine daneben steht. Aber dann ist Pocher eben wieder der lustige Pocher, den ich nicht leiden kann. Denn natürlich macht's was, wie viel Sexismus passt wohl in eine Recherche über Beauty-Messe. Und auch Rassismus in dieser Reisegeschichte. Ne? Ich kann hier überhaupt nichts lesen. Ist ja alles in asiatischen Zeichen. Gähn. Und tausend andere Sachen noch. Da ist Pocher also sehr wohl er selber, das, was man von ihm kennt. Auch das habe ich nur 5 Minuten geguckt, weil es mir dann zu sexistisch war mit den Augenbrauen färben. Ja, das sind so die Sachen. Ich könnte mir vorstellen, für einen echten Pocher-Fan, ja.
Ich habe noch geguckt, eine Folge, dieses Bildschirmkontrolle, das hatte er vorher auch schon auf YouTube oder sowas gemacht, wo er im Grunde sowas macht, was bei TV Total der Anfang ist. Man zeigt so lustige Ausschnitte von irgendwelchen, wer sich auf Instagram geprügelt hat, wer irgendwelche, so mit so einer Mischung aus Politik und Witzen über, ach, der Papst ist gestorben, nachdem er
JD Vance
und sowas. Das ist so okay. Okay, das ist aber auch mit dem geringstmöglichen Aufwand gemacht. Er steht da halt mit einem iPad und wischt da durch und hält dann das iPad in die Kamera. Das ist im Prinzip auch nicht schlimm. Also man muss ja nicht in einem großen Studio sitzen, wo dann das mit, wer weiß, von der Technik irgendwie eingeblendet wird.
Das wird der Mola geschnitten haben.
Ja, es hat aber auch so auf der Witzebene, also es reicht immer der naheliegende Gedanke. Und also, aber
das ist ja schon immer so. Das ist ja wirklich schon immer so. Das ist eben, was mich so ärgert. Der ist eigentlich witziger als das, aber der ist faul, der ist bräsig, der hat keinen Bock auf neu, dabei könnte er.
Wobei, das weiß ich halt
auch nicht mehr.
Also das weiß ich nicht. Der hatte zuletzt so kleine Sendungen bei RTL 2, die dann auch irgendwie nicht weitergingen. Und vorher war der ja bei RTL noch so mittelgroß im Geschäft und hat da immer wieder so Rollen gekriegt. Also Rollen im Sinne von Moderationsaufträge. Ich weiß nicht, ob der noch so der heiße Scheiß ist. Und der muss ja ungefähr 100 Kinder auch irgendwie finanzieren. Also
der ist nicht der heiße Scheiß, das definitiv nicht.
Nee, aber vielleicht ist das auch so eine Art, so eine Rationalisierung im Sinne von so, ich kann mir, also ehrlich gesagt, wenn ich spreche, finde ich selber nicht überzeugend. Du hast schon recht, der hatte immer schon, oder sagen wir selten, ist der die extra Meile gegangen, um irgendwas richtig toll zu machen. Aber vielleicht ist das jetzt alles so Arbeiten am Akkord, damit er irgendwie seine ganzen Familien und vermutlich ja auch...
I get it, aber die Machweise stört mich nicht. Es ist wirklich, hat richtig so YouTube-Niveau. Hier noch schnell so ein Insert, aber nur eine halbe Sekunde. Im Insert steht immer das gleiche Schlagersänger. Es wird sich nirgendwo technisch Mühe gemacht. Und das nehme ich auch nicht so richtig übel. Ästhetisch stresst es mich ein bisschen. Aber dann bleibt ja nur noch der Inhalt. Und der Inhalt der Pocher ist eben schlagfertig oder witzig sein. Und ja, vielleicht war er es noch nie so richtig, aber er ist halt zu bequem. Und was ich aber finde, weil du meintest, der hätte es eigentlich mit dieser Ricky Gervais ähnlich Nummer drauf. Ich glaube, das Problem bei Pocher, der kann halt, der möchte lieber austeilen, aber der möchte nicht einstecken. Deswegen kann er eben auch sowas wie Interview nicht, weil er könnte es, glaube ich, schon. Er hätte ja sehr viel konkreter und tougher und härter fragen können. Aber Pocher ist es gewohnt, dass nach seinem Ding Cut ist, dass es kein Feedback gibt. Also das Coole ist quasi, eine richtig krasse, fiese Frage an den Wendler zu stellen, aber es ist nicht eingeplant, dass der Wendler danach sagt, nein, denn pipapo. Und deswegen, der hat Schiss, der hat Harmoniesucht und der hat eigentlich Schiss vor Leuten, glaube ich.
Ja, also weiß ich nicht. diese Rolle,
was der deeskaliert so sehr an diesem, der immer dieses alles gut. Ja. Nee, ich wollte jetzt auch gar nicht. So, entweder dann sprich es nicht an. Das ist richtig feige zu sagen, hier Hüsel, Steuerhinterziehung. Nee, ach, ich interessiert mich auch nicht. Mach mal, wie du denkst.
Es ist halt wirklich, was du am Anfang auch gesagt hast, das Verhältnis der beiden ist unklar. Der hat sich am Anfang knallhart über Wendler lustig gemacht. Der hat ihn als totale Witz, gut, Wendler ist schon die totale Witzfigur, aber Pocher hat da nochmal 100 Mal draufgeschlagen.
Und die hatten richtig Beef.
Genau. Und dann hat Pocher irgendwie diese Show mit dem Wendler gemacht, wo es schon so ein bisschen komisch war, dass man sagt, okay, jetzt stellt man sich zusammen diese Show, darüber reden die irgendwann auch. Ich weiß nicht, ob du das noch gesehen hast, das war so 2020. Und die war anscheinend ein riesiger Erfolg und die funktionierte natürlich auch, weil da musst du schon ein bisschen runterfahren in diesem Witzfigur-Dings, aber du kannst es halt immer machen, wir kämpfen hier gegeneinander. Das war so ein Pocher gegen Wendler, ich weiß nicht mehr genau, wie das hieß. Und das war anscheinend ein Monster-Erfolg. Aber jetzt seitdem ist halt irgendwie, es ist jetzt einfach auch unklar, sind die jetzt Buddies? Und ich glaube, im Grunde ticken die relativ ähnlich. Und die haben jetzt beide ihr eigenes Universum sich aufgebaut, wo sie funktionieren, wo sie das für ihre Fans machen. Das ist ja super, wenn das funktioniert. Mhm. Also das kann man ja überhaupt niemandem verübeln, zu sagen, schön, dass es heutzutage möglich ist, du baust dir ein kleines Pocher-Universum. Also ich meine, auf eine viel kleinere Art machen wir das ja jetzt auch. Und sagen, wir gucken und lassen uns von unseren Fans bezahlen. Alles irgendwie schön daran, aber
ja, also das stresst mich auch nicht. Wie gesagt, das finde ich nach wie vor auch interessant. Deswegen wollte ich da auch nochmal durchgucken, weil ich dachte, auch so, also ich werde es nicht machen, aber die Idee ist wirklich schön. So, bevor man dauernd von einem Sender zum nächsten geht oder hier Podcast, warum nicht die Fans wirklich ansprechen. Ja. Und das ist toll. Ja. Wobei ich es auch ein bisschen, ich habe keine Ahnung, wie das läuft. Da sind echt immer nur sowas wie 3 Kommentare pro Eintrag und dann sind es aber meistens auch 2-mal der gleiche Typ, der unterschiedliche Sachen sagt. I don't care. Man muss ja auch nicht die Welt da verdienen. Ich hätte einen Betrag im Kopf, wo ich denke, das reicht dem oder was weiß ich, was der braucht, aber man muss ja nicht Millionär werden.
Na, vielleicht cool muss der, ich stelle mir das ist jetzt nur geraten. Ich glaube,
es muss eine Menge Alimony sein, ja.
Ja. Zwei Dinge noch. Zum einen, was mich total stresst daran, ich kann das nicht. Hast du es auf dem iPad geguckt?
Ja, es war super kompliziert, weil hin und her drehen, weil es ist eigentlich halt, alles im... Ja.
Ich habe halt kein iPad, ich muss das dann auf meinem iPhone gucken, weil du kannst es nicht auf dem Computer gucken. Ich finde das total absurd, so ein 60, allein diese 60, auch schon diese 15-Minuten-Formate. Ich weiß, die jungen Leute gucken das alles auf ihren Mobilgeräten. Für mich ist das irgendwie, ich kann das schon deswegen nicht gucken.
Auch nicht diese 60 Minuten, also das war ja auch wirklich wie ein Podcast. Es gab auch nichts zu gucken, es war das unattraktivste Bild ever.
Aber darüber, das war der zweite Punkt, du wolltest nochmal auf die Füße im Wasser irgendwie zurückkommen.
Naja, nee, ich fand's nur, aber das interessiert natürlich einen Pocher nicht und so, aber so aus Ästhetik und Fernsehgründen dachte ich, hätte man einen noch beschissenen Bildausschnitt nehmen können. Ja, die sitzen so in einem Pool. Ja, aber das ist Miami und was sieht man im Hintergrund? So eine Art Bootgarage und ein Boot und dahinter ist noch eine Straße. Die haben also das unruhigste Hintergrundbild gewählt. Nichts ist grün. Es sieht aus, als wenn sie an einer Tankstelle im Pool sitzen. Ein Teil von mir denkt, ey, ich wette nur 90 Grad Blickwinkel geendet, immer noch im Pool. Irgendwo wird was Grünes sein. Und selbst wenn nicht, das ist Miami. Das sieht so scheiße aus. Das Licht ist kacke. Du siehst die Gesichter der beiden nicht. Und es ist auch einfach so fake. Es ist so, der Anfang hat sowas von das Sommerkanzlerinterview. Ein wunderschöner sommerlicher Ort und hier sitzen zwei wirklich wichtige Menschen. Aber dann siehst du, das ist Kleinkram, ich weiß es und das ist auch mein Kopf, aber dann siehst du beim Pocher noch die Abdrücke von den Strümpfen, die er bis eben angehabt hat, an den weißen Beinen. Ich weiß, es ist egal, aber
die konnte ich auf meinem Handy gar nicht sehen. Das war
nee, weil es sehr, sehr klein war. Aber so, die spielen irgendwie Sommerinterview, aber dann ist es da nicht geil genug. Wenn du in Miami bist, mach, dass es wertiger aussieht.
Ja. Weil du Sommerinterview sagst, was ich noch gesehen habe, aber ich habe mir nichts davon angeguckt, der hat vor der Wahl von jeder Partei irgendjemanden im Interview gehabt. Da schicken auch Leute, Parteien schicken ihre Leute zu Pocher dahin, damit der...
Und das hätten wir mal gucken sollen, weil das hätte ich schon gewollt, ob die da auch sagen, ey, alles gut, mach doch wieder, ist doch AfD, kann jeder, wie er will.
Ja, aber vielleicht, ich frage mich deswegen auch, ist der vielleicht doch erfolgreich? Ist das der?
Ob er erfolgreich ist? Ja. Nein, das ist, weil die Leute in den Parteien, die sind so alt wie wir oder wie Pocher und ich und denken, ah, der war doch immer richtig cool. Die haben nicht mitbekommen, dass der zwischendurch eine totale Lusche ist. Und ich glaube, dass gerade sowas, dann nimmt man doch alles, was man kriegen kann, oder nicht? Jede Plattform.
Ja, was übrigens interessant ist, den Teil hast du dann wahrscheinlich auch nicht mehr gesehen. Sie reden dann irgendwann über Wendlers Frau. Wie heißt die nochmal?
Laura steht auch groß auf seinem T-Shirt.
Genau, weil das T-Shirt ist für Laura's Onlyfans-Business irgendwie. Alter. Und der Wendler erzählt, dass die viel, 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 viel mehr Geld verdient als er und dass das ein riesiges Geschäft ist. Und,
natürlich.
Und das ist irgendwie noch ganz interessant. Das ist natürlich Pochers Thema. Und da sagt er so, und sind das dann so Erotik-Videos? Und Wendler so, nein, aber nackt, nein, also topless, ja, aber nicht nackt und so. Aber an der Stelle ist mir eingefallen, was das für eine unglaubliche Verschwendung ist, dieses Ding Pocher Club zu nennen. Das muss doch Olli Fans heißen.
Natürlich, jetzt mal ohne Scheiß.
Ja.
What?
Ja. Soll ich
Idiot.
Das mal?
Lass uns dem das verkaufen, nur für ein kleines Geld. Nur, dass es ungefähr die Kosten von unserem Lawsuit vor ein paar Jahren wieder gut macht. Weil natürlich, Olli Fan, Alter. Jetzt will ich das machen. Stefan, das entschädigt für einige Witze, die ich nicht, ich sag mal so, verstanden habe. Der ist grandios. Ja, natürlich, ne? Warum heißt das nicht Olli Fans?
Ich weiß es Idiot. Auch nicht. Ja, ja. Totaler Idiot. Kann man sich
also angucken. Dennoch, die Sache ist grundsätzlich, die Idee finde ich nach wie vor cool. Und der befüllt das auch ordentlich, finde ich. Also da sind verschiedene Rubriken und so. Es ist nur wie er es befüllt, ist einfach
die
Geschmackssache.
Die Masse überfordert. Und wie gesagt, ich kann das auch alles leider nicht auf dem Handy angucken. Aber vielleicht ist das so eine eingebaute Alterssperre nach oben. Dann
hast du das jetzt gelöscht? Wir haben einmal geil beschissen. Ich habe alles durchgeglotzt.
Ob der mich jetzt verklagt, weil da steht bestimmt in den AGBs, dass man nicht
sein
Passwort weitergeben darf.
Ja, aber das hier beruht zwar auf wahren Begebenheiten, aber einzelne Situationen und Personen wurden dazu erfunden. Für dramaturgische Gründe.
Ähnlichkeiten sind rein zufällig. Und ja, stimmt.
Ich hatte überlegt, ohne Scheiß, als ich noch drin war in deinem Account, das war auch so toll, weil dann sofort steht, hi Stefan, schön, dass du wieder da bist. Und ich dachte, oh Gott, das ist alles so illegal. Habe ich überlegt, ob ich, wenn ich schon in deinem
als
Account bin, das Ding einfach, das wäre so toll, ich Idiot, ich hätte... Also erstmal danke fürs Vertrauen. Das ist eine große Nummer. Es war auch eins von diesen richtig safen Passwörtern. Ich weiß zu schätzen, dass ich das nutzen durfte. Und ich hatte überlegt, ob ich für dich schon mal kündige, weil ich weiß, dass du es propagierst. Und dann hatte ich aber Angst, ob das übergriffig ist und ob du vielleicht wirklich nochmal etwas darüber schreiben möchtest. Aber ich hätte dir
beides
helfen können, habe ich jetzt aber nicht.
Beides. Es ist natürlich beides. Es hätte mir geholfen. Ich werde wahrscheinlich nie darüber schreiben.
Ey, bitte dann lösch das jetzt, weil wir wollen, das ist die eine Sache, die wir vielleicht nicht machen wollen.
Naja. Dann
mach lieber auf meinem YouTube-Kanal eine Mitgliedschaft. Da gibt's original nichts umsonst dazu, sondern man zahlt einfach nur Geld, ohne auch nur eine vorteilhafte Sache zu bekommen, nur um mich zu unterstützen. Könntest du nicht da das Geld hinlegen? Weil ich find's irgendwie falsch, wenn du genau diese Sache bei Pocher machst.
Okay.
Oder spenden ans Tierheim.
Wirklich, das ist ein bisschen random. Der Hund ist jetzt auch schon weggelaufen. Ist der noch da?
Nein, der Hund liegt hier unten, weil die so erschöpft ist. Christoph ist auch wiedergekommen. Guck mal hier.
Oh, warum ist die erschöpft? Wovon ist die erschöpft?
Na, weil die doch Bauchschmerzen hat, so ein bisschen.
Ach so, ich dachte, die ist vom Schlafen erschöpft. Das bin ich oft. Kennst
Christoph
du das?
Ist gekommen und die hat nicht gebellt. Ja, das ist ein gutes Zeichen für eine Depression, wenn man pennt und danach noch trauriger und müder ist. Kenn
ich
klar.
Ich dachte, ich mache so einen lighthearted Witz, aber vielen Dank, Frau Kuttner, gleich Abzweig.
Wir wissen beide,
Rückwärtsgang
dass das nicht
rein.
Hier, der Hund, guck, wie süß die ist. Oh.
Weiß gar nicht, wie man in eine Kamera guckt.
Ja, aber das ist ja das Tolle an der. Die ist halt nicht wie Pocher.
Sarah, wir gehen jetzt mal rüber. Das aus dem kostenlosen Teil, die gehen wir jetzt mal rüber in den heißen Teil.
Wir werden da Hans Rosenthal besprechen mit allen Leuten zusammen, weil alle werden es geguckt haben und noch ein bisschen Brühe geben, richtig?
Genau, ich werde erzählen von der dramatischen Szene am Bahnübergang in Biesdorf heute.
Naja, ich kann es kaum erwarten, dass du das erzählst. Wenn man das hören will, geht man einfach auf kleinesfernsehballett.de und wird Ultramitglied. Ciao!
Tschüss!